Schmerz, Leiden und Katastrophen, Unglücke haben schon immer zu der menschlichen Existenz dazugehört. Eigentlich nicht nur zur menschlichen Existenz, sondern zu allem jeglichen Leben. Und die Frage nach dem Warum stellt sich uns, sobald wir feststellen, dass wir dem Schmerz nicht entkommen können, sondern dass auch wir irgendwann einmal eine Katastrophe haben werden, ein Unglück, ein unerwartetes Leid. Und diese Frage kann sich auf zwei vollkommen unterschiedliche Art und Weisen stellen. Sie kann sich auf eine akademische Art und Weise stellen. Man kann die Welt betrachten und kann sie auf philosophische Weise von verschiedenen Seiten her begutachten und Theorien darüber anstellen, was es bedeutet, dass in unserer Welt Leiden und Schmerzen existieren. Und vielleicht kann man auch eine Antwort finden, die in sich einigermaßen schlüssig ist und die man dann als Antwort präsentiert. Aber auch wenn wir diese Antwort finden, heißt das nicht, dass der Schmerz dadurch abgestellt wird. Und von daher kann sich diese Frage auch auf einer ganz anderen Ebene stellen, nämlich auf der Ebene des Menschen, der gerade zutiefst im Schmerz begraben ist und der sich auf eine Art und Weise damit auseinandersetzen muss, weil er den Schmerz nicht ignorieren kann. Und dann ist die Frage viel dringender, warum das Leid, warum der Schmerz? Und doch viel drängender die Frage, gibt es doch irgendwie einen Weg, wie ich Leid verhindern oder eliminieren kann? Diese Frage nach Leiden und Schmerzen in der Welt ist eine der ganz großen Fragen der Menschheit. Und wo immer man hinguckt, stellen Menschen diese Frage. Und sie ist eine ganz große Aufgabe der Weltanschauungen und Religionen. Eine Aufgabe, etwas dazu zu sagen, warum gibt es das und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dem Ganzen zu entkommen, diese Welt doch auf irgendeine Art und Weise in ein Paradies zu verwandeln. Und auch das Christentum hat natürlich zu dieser Frage etwas zu sagen und bietet eine Antwort oder zumindest eine Aussage an. Nachdem wir letzte Woche etwas darüber gehört haben, dass Jesus etwas ganz Besonderes ist, dass er irgendwie vom Heiligen Geist, vom Himmel und irgendwie gekommen ist und die Engel um ihn herum standen und außergewöhnliche Sachen passierten, werden wir heute etwas über Jesus hören, was vollkommen unauffällig und alltäglich ist. Vielleicht hadern wir mit der Jungfrauengeburt und dem ganzen Engelschnickschnack, der in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Mit den Aussagen, mit denen wir es heute im Glaubensbekenntnis zu tun haben, haben wir sicherlich weniger Probleme. Denn diese Aussagen sind einerseits historisch einzuordnen und andererseits für uns nachvollziehbar, weil es Aussagen sind, die eigentlich so gut wie über jeden Menschen getroffen werden können. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Jesus leidet also und er stirbt. Und sein Tod ist nicht schön, aber sein Tod ist auch nicht so außergewöhnlich. Durch die vielen Darstellungen von Jesus am Kreuz und durch so viele Predigten, die man so in den Kirchen hört über die Kreuz, die Bedeutung des Kreuzes und wie hässlich dieser Tod war und wie fies die Römer waren, entsteht vielleicht in uns das Bild, dass das ein ganz, ganz außergewöhnlich schlimmer Tod gewesen sein muss. Aber es gab bei den Römern sehr, sehr viele Kreuze. Und sehr, sehr viele Menschen sind an Kreuzen gestorben. Die, die Glück hatten, so wie Jesus an einem Tag, die, die Pech hatten, hingen vielleicht auch mal eine Woche oder zwei. Und es gab ganz unterschiedliche Leute, die gekreuzigt wurden. Sicherlich gab es eine ganze Menge von Menschen, die gekreuzigt worden sind und die wirklich Verbrecher waren und Verbrechen begangen hatten. Oder zumindest in den Augen der Römer Verbrechen begangen hatten. Aber es gab sicherlich auch Unschuldige. Vielleicht nicht im Auge der Römer, aber Unschuldige im Sinne ihres eigenen Volkes, ihrer eigenen Gesellschaft. Schuldige wie Unschuldige sind am Kreuz getötet worden. Und Folter. Wie viel Folter gab es schon in der Geschichte der Menschheit? Gab, gibt. Wie viele Menschen werden wohl gerade vielleicht jetzt in diesem Augenblick gefoltert? Abgesehen davon, dass wir von Jesus sagen, gelitten unter Pontius Pilatus, das können wir nun nicht mehr schaffen, weil das eine historische Figur ist, ist das, was hier steht, gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben, für alle Menschen in dieser Welt eigentlich eine passende Aussage. Nicht alle haben das Glück, ordentlich beerdigt zu werden, aber alle Menschen in dieser Welt haben gelitten, sind gestorben und begraben. Und auch wir leiden vielleicht jetzt, haben gelitten oder werden leiden. Und auch wir werden irgendwann sterben, vielleicht begraben werden und hinab in das Reich des Todes steigen. Man könnte sagen, da bin ich mir todsicher, dass das auch uns passieren wird. Was ist also das Besondere, das Spezielle an diesen drei Sätzen, an diesen drei Teilen, dass es im Glaubensbekenntnis so deutlich formuliert ist? Götter sind meistens Siegertypen. Götter repräsentieren das, was wir uns wünschen. Sie leiden nicht unter Sterblichkeit. Sie sind unsterblich. Sie leiden nicht unter Bandscheiben, unter Zahnausfall, unter all den Dingen, die unser Leben so schwierig machen können. Sie sind frei von dem Negativen dieser Welt. Und wenn sie denn Söhne haben, so sind diese Söhne zumeist Helden. Begnadet mit außergewöhnlicher Stärke, außergewöhnlichem Verstand. Na gut, ein bisschen leidend, weil sie außergewöhnliche Aufgaben schaffen müssen, aber doch irgendwie über uns stehend. Jesus, der christliche Sohn Gottes, ist allerdings nicht so einer. Er ist wie wir alle. Er leidet. Was bedeutet das in meinem Leid? Was kann es in meinem Leid bedeuten, dass Jesus leidet? Mein erster Gedanke dazu: Ich bin nicht allein. Jesus ist bei mir. Wenn wir persönlich in eine Katastrophensituation hineinkommen, dann haben wir manchmal das Gefühl, dass wir die Einzigen sind, denen es gerade so geht. Irgendwie blenden wir das Leid der anderen aus und haben automatisch das Gefühl, dass das bei uns doch nochmal eine ganz andere Sache ist. Und dann fragen wir uns, warum passiert das dann ausgerechnet mir? Bin ich da selber für verantwortlich? Hat Gott mich aufgegeben und sich von mir abgewendet? Dass es hier heißt, dass Jesus gelitten und gestorben ist, bedeutet, dass Gott sich nicht von dem Leidenden abgewandt hat, sondern dem Leidenden zugewandt hat. Der Gott, an den die Christen glauben, ist ein Gott, der nicht nur hoch oben im Himmel ist, sondern auch hier unten auf der Erde. Gott ist mir nahe. Wenn ich zu Jesus bete, bete ich zu einer Person, die weiß, was Schmerz, Lüge und Verrat bedeutet. Dieses Bekenntnis zu Jesus, dem Leidenden, gibt uns den Mut zu sehen, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht die Dummen. Wir sind nicht von Gott im Stich gelassen worden, sondern Gott ist zu uns ins Leid gekommen, in Jesus Christus. Dieser Teil des Glaubensbekenntnisses macht uns deutlich, ich bin nicht allein, Jesus ist bei mir. Mein zweiter Gedanke, ich bin nicht allein, ich bin bei Jesus. Wenn ich am Ende meiner Optionen angelangt bin, wenn ich dem Schmerzen nicht mehr ausweichen kann und wenn es deutlich wird, es wird kein Zurück mehr in die heile Welt geben, sondern so wie es jetzt ist, wird es bleiben für den Rest meines Lebens. Vielleicht wird es sogar noch schlimmer werden. Dann stellt sich nicht mehr die Frage, wie kann ich dem Schmerz ausweichen, sondern wie kann ich überhaupt mit dem Schmerz leben und zurechtkommen? Wie kann ich ihn vielleicht einen kleinen Titsch erträglich machen? Wie kann ich ihm einen Namen geben, dass ich damit umgehen kann? Und das war eine Erkenntnis, die für die ersten Christen ganz deutlich wurde. Durch den Schmerz ist nicht nur Jesus bei mir, sondern ich bin bei Jesus. Nicht nur Jesus kommt mir nahe, weil ich leide, weil er gelitten hat, sondern ich komme Jesus nahe, weil ich leide. Das hat bei den frühen Christen schon an der einen oder anderen Stelle auch seltsame Effekte gehabt. Es gibt den Brief eines Bischofs, der sauer ist, dass seine Gemeinde ihn gerettet hat vor den Häschern der Römer, die ihn den Löwen verfüttern wollten. Und der dann einen entrüsteten Brief an seine Gemeinde schreibt, dass wenn die römischen Soldaten noch mal kommen, sie ihn doch bitte endlich gefangen nehmen lassen sollen, damit er endlich im Circus Maximus den Löwen verfüttert werden kann. Weil sein Lebenswunsch ist, Jesus nahe zu sein. Und so viel Leid wie möglich soll kommen, damit er Jesus so nahe wie möglich ist. Das ist schon so ein bisschen ein komischer Gedanke. Aber was darin deutlich wird, ist die Erkenntnis der Sehnsucht danach, durch meinen Schmerz bin ich auch verbunden mit Jesus. Und diese Idee, dieses Begreifen, gibt sozusagen dem Schmerz einen neuen Sinn. Nämlich den Sinn, dass der Schmerz mir eine Möglichkeit eröffnet, etwas von der Existenz Jesus zu begreifen, die ich sonst nicht begreifen würde. Durch den Schmerz bin ich bei Jesus. Das lässt den Schmerz nicht verschwinden. Aber es kann Menschen eine Möglichkeit eröffnen, mit dem Schmerz auf eine neue Art und Weise umzugehen. Diese Option öffnet das Glaubensbekenntnis und das Festhalten an gelitten unter Pontius Pilatus. Es gab auch die anderen Theorien, dass Jesus, weil er ja richtig Gott ist, zwar da am Kreuz irgendwie gefoltert worden ist, aber es ihm nichts ausgemacht hat, weil er ja richtig Gott war. Diese mögliche Option, dass Mensch und Gott sein Jesu so zu verstehen, ist von den Christen sehr früh abgelehnt worden. Und ich glaube, das liegt daran, dass in diesem gemeinsam mit Jesus leiden können eine Hoffnungskraft liegen kann. Mein dritter Gedanke, den habe ich überschrieben, Schmerztabletten. Schmerztabletten kann man ja schnell nehmen, kann man relativ günstig kaufen. Und wenn man Weichei ist, dann hat man auch immer welche dabei. Also ich habe welche in meinem Rucksack dabei. Und wenn ich beim Zahnarzt bin und er sagt, Eigentlich müssten wir jetzt nicht betäuben, aber wenn Sie wollen, könnten Sie gerne, dann sage ich ja gerne. Also ich will jetzt keine irgendwie Hartwig-Krupp-Stahl-Thesen oder so vertreten, aber wir leben in einer Zeit, in der wir versuchen, Schmerz und Katastrophen auszublenden. Und wir haben da eine ganz komische Gespaltenheit. Auf der einen Seite wird uns massenhaft Schmerz und Katastrophen im Fernsehen und in den Medien präsentiert. Man kann überall live dabei sein, bei was weiß ich für Desastern, die Menschen erleben, und kriegt dann so einen wohligen Schauer auf dem Rücken, wenn man da, naja, wer weiß was sieht. Und auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, die Tendenz in unserem eigenen Leben, das auszublenden. Wir wollen nicht so gerne mit Leuten zusammen sein, die gerade eine Katastrophe ereilt hat. Das erleben Menschen in persönlichen Katastrophen immer wieder, dass sie auf einmal Freunde verlassen und nicht mehr für sie da sind. Wir gehen denen aus dem Weg. Und auch das kann ich nachvollziehen, aber trotzdem möchte ich das mal thematisieren. Wir versuchen auch unsere Kinder vor so etwas zu beschützen. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess und ich kann das total nachvollziehen. Wenn wir unsere Kinder lieben, wollen wir sie schützen. Aber dann machen wir vielleicht auch so Dinge wie, wenn die Kinder jetzt in der Schule sind und das Meerschweinchen tot im Käfig liegt, dann gucken wir, dass wir schnell noch ein Meerschweinchen kaufen, was ungefähr genauso aussieht. Und dann kommen die Kinder nach Hause, oh, guck mal, den schwarzen Fleck hat es ja gar nicht gehabt. Ja, das ist so, das Winterfell ist gegangen, ne? Das ist so passiert. Und so wollen wir Kinder davor bewahren. Aber so barmherzig, wie wir versuchen, mit unseren Kindern zu sein, so barmherzig ist die Welt nicht. Weder mit uns, noch mit so vielen Kindern. Und diese Katastrophen- und Schmerzvermeidung lässt manchmal Leute so stehen in so einer Situation von, ja, wenn dich die Katastrophe erwischt hast, gehörst du nicht zu uns. Ich meine, im Grunde bist du ja auch selber schuld. Hättest du auf deine Nahrung aufgepasst, dann hättest du keinen Herzinfarkt und keinen Krebs gehabt, hättest du mal eine bessere Versicherung abgeschlossen oder was weiß ich. Und so bekommen Menschen das Gefühl, dass sie ja eigentlich selber schuld sind und dass eigentlich nur die Dummen erwischt, die nicht die richtigen Produkte gekauft haben. Und das stimmt eigentlich nicht. Schmerz, Leiden und Katastrophe ist eine Realität, die für alle gilt. Und wir können dem nicht ausweichen. Warum gibt es so viele Darstellungen des leidenden Christus in allen unterschiedlichen Variationen? Warum gibt es so viele Kreuze mit einem leidenden Jesus an den Weggabelungen? Ich glaube, das Hineinblicken in das Leiden Christi macht uns deutlich oder kann uns deutlich machen, dass Schmerz und Leiden zu dieser Welt, zu unserer Existenz dazugehören. Begreifen können wir das nicht. Aber wir können ein Stück nachspüren, dass es in Jesus geschehen ist und in uns geschieht. Dass es ein Teil unseres Lebens ist und ein Teil des Lebens Jesu ist. Und dass dieses Schmerz und diese Leidensmöglichkeiten uns eine Möglichkeit geben, Gott auf eine Art und Weise nahe zu sein, wie wir Gott sonst nicht nahe sein könnten. Das heißt nicht, dass deswegen Leiden erstrebenswert ist. Das heißt nicht, dass man keine Schmerztabletten mehr nehmen sollte. Es heißt nur, es ist ein Bestandteil unseres Lebens und statt davor zu fliehen, sollten wir uns diesem Sachverhalt stellen. Was für Lieder singt man, wenn man über Schmerz, Leid und Katastrophen nachgedacht hat? Wir haben überlegt, wie man den Gottesdienst gestalten kann, und wir hätten jetzt natürlich so 5 depressive Lieder raussuchen können und euch dann in den hoffentlich nicht mehr scheinenden Sonnenschein entlassen können. Aber wir haben Lieder ausgesucht, die ganz bewusst diese Situation aufnehmen, dass es beides gibt in unserem Leben, Stärke und Schwachheit, Freude und Leid. Und dass genauso wie es Teil unseres Lebens ist, auch ein Teil der Existenz Gottes ist, denn Jesus hat das erlebt. Und wir haben zum Schluss dieser Lobpreiszeit auch Lieder, die Gott loben, weil es einen Grund gibt, Gott zu loben. Denn Gott hat uns nicht alleine gelassen in unserem Schmerz, sondern er ist zu uns gekommen und hat uns auch im Schmerz eine Option gegeben, wie wir ihm nahe kommen können, wie er uns nahe kommen kann, wie wir nicht alleine sein müssen. Und so, auch wenn unsere ganze Welt zusammenfällt und wer weiß, was alles noch fällt in dieser Welt, haben wir diese Hoffnung, dass Gott bei uns ist.